Deutschlandfunk. Agenda.
Zu unserer Sendung Agenda am Mittwochvormittag begrüßt Sie Michael Röhl. Umfragen zum Zustand unserer Demokratie gibt es viele und die Fragen dazu sind auch nicht neu. Zuletzt wurde diese Frage im Rahmen des sogenannten Deutschland-Monitors gestellt, der Ende September vom Beauftragten der Bundesregierung für Ostdeutschland vorgestellt wurde. Danach sinkt die Zufriedenheit mit der Demokratie, so wie sie in Deutschland funktioniert, und zwar in Ost und West. Im Osten innerhalb von 2 Jahren von 48% auf 39%, im Westen sind es statt 65% im Jahre 2020 heute noch 59%. Wir wollen heute in der Sendung Agenda über die sinkende Zufriedenheit mit unserer Demokratie reden, wollen wissen, ob unsere Gäste diese Diagnose teilen, worin genau diese Unzufriedenheit besteht. Gilt sie tatsächlich der Staatsform Demokratie an sich oder gilt sie dann doch eher den Parteien und deren Politikerinnen und Politikern, die in oft mühsamen demokratischen Prozessen politische Lösungen herbeiführen? So ist eine Mehrheit der Befragten im Deutschlandmonitor der Meinung, dass es den Parteien nur um die Stimmen der Wähler geht, ohne dass sie sich für deren Ansichten interessieren. Rufen Sie uns kostenfrei an, sagen Sie uns Ihre Meinung oder schreiben Sie uns, wie zufrieden bzw. unzufrieden sind Sie mit der Demokratie in Deutschland und was müsste getan werden, um diese Zufriedenheit zu stärken. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, 00800 4464 4464, oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an agenda@deutschlandfunk.de, agenda@deutschlandfunk.de. Meine Gäste hier in der Runde mit dabei, aus Dresden zugeschaltet, ist die Professorin Marianne Kneuer. Frau Kneuer, guten Morgen.
Guten Morgen.
Professorin für Systemvergleich an der TU Dresden, Politikwissenschaftlerin, Demokratieforscherin. Und Sie werden uns heute sicherlich etwas sagen können zur Entwicklung unserer Demokratie in ganz Deutschland. Katrin Uhlemann ist in der Runde mit dabei, Oberbürgermeisterin der großen Kreisstadt Niesky. Erstmal, Frau Uhlemann, guten Morgen.
Guten Morgen.
Vielleicht die große Kreisstadt Niesky. Nicht jeder Hörer, nicht jede Hörerin weiß genau, wo das liegt. Vielleicht können Sie es mal kurz erklären.
Die große Kreisstadt befindet sich im Landkreis Görlitz, ganz im Osten, der östlichste Landkreis im Freistaat Sachsen.
Und ist eine der kleinsten großen Kreisstädte, muss man sagen, die es, glaube ich, in Sachsen gibt, habe ich gelesen.
So ist es. Wir haben knapp 10.000 Einwohner und den Titel Große Kreisstadt haben wir noch aus der letzten Gebietsreform mitnehmen dürfen. Deswegen darf ich mich auch Oberbürgermeisterin nennen und nicht Bürgermeisterin. Ah, okay. Und ja, für eine recht kleine Stadt mit sehr viel Bürgernähe dadurch.
Und in der ersten halben Stunde mit dabei ist Alexander Moritz, unser Landeskorrespondent in Sachsen. Herr Moritz, guten Morgen.
Hallo in die Runde.
Und wir wollen im Laufe der Sendung durchaus auch in weitere Orte schauen, zum Beispiel nach Aschaffenburg, um dort auch der Frage nachzugehen, wie denn das Vertrauen in die Demokratie gestärkt werden soll. Doch zunächst, Alexander Moritz, der Blick nach Sachsen. Wie erleben Sie denn die politische Stimmung im Freistaat?
Ja, durchaus als angespannt. Ich bin in den vergangenen Wochen viel auf Demonstrationen hier im Freistaat unterwegs gewesen, an verschiedenen Orten, größeren Städten, aber auch in kleineren Städten auf dem Land. In Niesky war ich tatsächlich noch nicht, muss ich mich entschuldigen. Was ich wahrnehme ist, bei einem Teil der Bevölkerung hier, wir kennen das ja aus den vergangenen Jahren, da gibt es eine sehr große Unzufriedenheit, die an aktuellen Themen quasi aufgehängt wird. Und das ist im Moment natürlich diese sehr stark steigenden Energiepreise. Und was dazu kommt, natürlich auch die Gefahr oder die Angst vor einer weiteren Eskalation des russischen Krieges in der Ukraine. Ich bekomme da immer ein sehr diffuses Stimmungsbild mit. Also das reicht wirklich von der Aussage, ich weiß nicht, wie ich meine Miete, wie ich meine Abschläge zahlen soll, bis hin zu Unternehmern, die sagen, ich weiß nicht mehr, wie ich meine Mitarbeiter bezahlen soll, die Rohstoffe sind zu teuer, ich weiß gar nicht mehr, ob ich nächstes Jahr noch produzieren soll oder kann, bis hin aber auch zu wirklich krudesten Verschwörungstheorien, rechtsextremen Erzählungen, sowas wie Deutschland ist weiterhin von den Amerikanern besetzt und hat sowieso keine eigene Entscheidungsmacht, ist da wirklich die volle Bandbreite dabei.
Das ist ja, Alexander Moritz, jetzt sehr, sehr, sehr konkret. Und Sie haben ja auch gesagt, das wird an Beispielen festgemacht. Gerade ist es natürlich Energiepreis und Stichwort Inflation. Da ist aufgerufen zum heißen Herbst oder zum solidarischen Herbst. in den ostdeutschen Bundesländern unter anderem. Wie ist das? Wird die Demokratie an sich auch in Frage gestellt oder ist es schon sehr, sehr, sehr themenbezogen und dann vielleicht auch Politikerinnen und Politiker bezogen, weil man sagt, die schaffen das sowieso nicht, zumindest nicht, wie wir uns das vorstellen?
Ja, bei den Demonstrationen muss man sagen, die sind größtenteils dominiert tatsächlich in der Fläche von rechten bis rechtsextremen Akteuren. Also das ist nicht so sehr dieser solidarische Herbst, der von linker Seite auch von Gewerkschaften versucht wird. Dort gehen relativ wenig Menschen auf die Straße. Wir haben es am Samstag wieder in Dresden gesehen. Da waren die Organisatoren dann doch enttäuscht, wie wenige es waren. In der Fläche montags geht so, eine empörte, teilweise auch radikalisierte Mitte auf die Straße. Und da geht es immer ums Ganze. Also es geht einerseits um die konkreten Anlässe, aber es geht ganz schnell eben auch um diese grundlegende Frage der Demokratie, wie die bei uns funktioniert. Und das ist schwer zu fassen teilweise, weil die Menschen sagen schon, ich würde schon sagen, dass sie nicht demokratieskeptisch sind. Die meisten, habe ich das Gefühl, wollen eine Demokratie. Auch mit dieser Erinnerung von 89, man erinnert sich schon, dass man lange in einer Diktatur gelebt hat und dass das eben nicht alles rosig war. Man sagt aber, dass die Art und Weise, wie die Bundesrepublik heute funktioniert, eigentlich keine funktionierende Demokratie ist, weil man sich zu wenig wahrgenommen fühlt, weil man das Gefühl hat, man hat keine eigene Wirkmacht, also die da oben machen ja eh, was sie wollen. Das ist, glaube ich, so die Quintessenz von vielen dieser Proteste.
Das ist ja auch im Deutschlandmonitor zum Ausdruck gekommen, mit Blick auf die Parteien, wo gesagt wird, also die interessieren sich letztlich gar nicht für unsere Ansichten. Ist das auch eine Stimme, die Sie immer wieder hören?
Ja, auf jeden Fall. Und diese Demonstrationen, das ist ja auch so eine Art, man könnte fast schon sagen, sächsische oder auch ostdeutsche Tradition geworden. Also, dass man das als Teil der Demokratie versteht, was es ja auch ist, aber dass man eben denkt, wir haben keine Einflussmöglichkeiten über die Parteien beispielsweise, wo man auch sagen muss, es sind auch sehr wenige Menschen hier in Parteien. Die ehemaligen Volksparteien haben hier nicht so eine starke Bindungskraft. Es gibt viele Wechselwähler und man vertraut da eigentlich gar nicht so sehr, dass eine Wahlentscheidung irgendeinen Einfluss hat. Und deswegen geht man eben auf die Straße. Also da herrscht auch ein anderes Demokratieverständnis vor, habe ich so den Eindruck. Also dass man quasi mithilfe des Volkszorns wie 89 die Politik da oben, die irgendwie abgehoben in Dresden oder in Berlin oder in Brüssel regiert, dazu bringen kann, das zu tun, was man will. Und wenn das nicht funktioniert, bestärkt man aber eigentlich nur die eigene Frustration. Meines Erachtens auch deswegen, weil da so ein bisschen tatsächlich politisches Grundverständnis fehlt, wie eine Demokratie, eine Parteiendemokratie eben funktioniert.
Herr Moritz, Sie sind noch bis 22:30 mit dabei in der Runde, denn ich will jetzt schon noch mal weitergehen, auch Richtung Katrin Uhlemann, der Oberbürgermeisterin von Niesky. Frau Niesky, Sie sind, wenn ich das richtig gesehen habe, vor knapp einem Jahr zur Oberbürgermeisterin gewählt worden, sind als parteilose Kandidatin angetreten. Heißt das, Sie hatten vorher mit Politik gar nichts zu tun?
Ja, so ist es. Ich war noch nie in der Partei Mitglied und habe mich auch relativ spontan auch für dieses Amt entschieden und mich zur Wahl aufstellen lassen. Einfach, weil mir die Entwicklung der Region am Herzen liegt und ich einfach gerne eine Gestalterin bin.
Das wäre meine nächste Frage. Warum haben Sie sich aufstellen lassen? Ging es auch um die politischen Alternativen, die dann möglicherweise zum Zuge gekommen wären? Ich sage jetzt mal Stichwort AfD. War das auch ein Grund, warum Sie gesagt haben, hier will ich tatsächlich auch Farbe bekennen und will mich als Person einbringen?
Das ist definitiv ein Grund. Es gab damals nur die amtierende Oberbürgermeisterin, die sich zur Wahl gestellt hat und dann ein Kandidat der AfD. Und dort habe ich dann schon mich sehr motiviert gefühlt zu sagen, okay, hier muss einfach sich noch jemand aufstellen lassen und habe das also auch mit Herzblut gemacht, den Wahlkampf und dann auch im zweiten Wahlgang im ersten fast gewonnen. Und aus diesem Prozess der Wahl kann ich das, was jetzt ein Grundverständnis oder Unverständnis von Demokratie, was eben genannt wurde, ich kann es nicht so richtig benennen, ich würde das nicht gerne bestätigen wollen. Wir haben sicher noch viele Angebote an die Wähler, an die Bürger, bisher auch noch gar nicht gemacht. Also ich war schon eine Überraschung in dem Sinne, dass ich tatsächlich jeden Tag stetig unterwegs war. Ob ich früh vom Bäcker stand oder ob ich in kleineren Quartieren sozusagen auf der Straße ein Angebot gemacht habe, das war für die Leute eine erstmalige Erfahrung, dass eine angehende Bürgermeisterin sich sozusagen vor Ort mit den Bürgern unterhält. Und ich hatte auch einige Stadträte bei mir. Auch die haben bisher noch nicht in dem Maße mit Bürgern auf der Straße Gespräche geführt. Also ich glaube, da haben wir einfach noch zu wenig andere Angebote gemacht, dass diese Demonstration, die Montagsdemonstration, die ich auch bedauerlich finde, weil sie diffus sind und weil sie teilweise auch unterwandert werden, das ist hier in Niesky auch so. Wir haben einfach noch zu wenig andere Angebote gemacht.
Aber das würde ja passen zu dem, was wir aus dem Deutschlandmonitor gehört haben, wo es heißt, die Parteien, die interessieren sich letztlich und damit natürlich die Politikerinnen und Politiker interessieren sich letztlich nicht für unsere Ansichten. Gab es einen Überraschungsmoment auch, dass man gemerkt hat, okay, unseren OB-Kandidatin hört zu, ist auf der Straße unterwegs, steht an den Marktständen und will wissen, wie die Stimmung bei mir als Bürger, als Bürgerin von Niesky ist?
Absolut. Also ich habe von vielen Bürgern gehört, das hat es vorher noch nicht gegeben. Und ich muss dazu sagen, ich bin nicht Niesgierin. Ich bin jetzt erst hierher gezogen. Ich komme aus der Region, aber ich war vorher nicht alltäglich vor Ort und hatte vorher keine Politikerfahrung in der Kommune Niesky speziell machen können. Aber nach Aussagen der Bürger war das eine ganz neue Erfahrung und das 30 Jahre nach der Wende.
Sie werden uns weiter erzählen, berichten von den Erfahrungen in Niesky. Ich möchte gern, Frau Professor Kneuer, mal auf die politische Stimmung insgesamt in Deutschland zu sprechen kommen. Wir schauen ja nicht nur in Richtung Ost, sondern wir wollen auch in Richtung West schauen. Würden Sie die Diagnose, die aus dem Deutschlandmonitor hervorgeht, würden Sie die so bestätigen, die Zufriedenheit mit der Demokratie nimmt ab? Kann man das so sagen?
Ja, zunächst muss man zwei Dinge unterscheiden und das tut der Deutschlandmonitor ja auch und das tut man gemeinhin, nämlich die Unterstützung von Demokratie als Herrschaftsform im Allgemeinen und zum anderen die Zufriedenheit, wie dann die Demokratie im eigenen Land konkret umgesetzt wird.
Wie sie funktioniert, das
wie
ist
sie
ja das
funktioniert,
Stichwort
ganz genau
aus dem Monitor. Mhm.
Ganz genau und diese Unterscheidung ist sehr wichtig, weil sich nämlich zeigt, auch über die Zeit hinweg, also ich möchte jetzt den Blick auch ein bisschen weiten und nicht nur auf diesen Moment schauen vielleicht. Es zeigt sich, dass in Deutschland diese Unterstützung von Demokratie als Herrschaftsform, als Idee, als Prinzip, als Modell, dass die durchaus hoch ist, also ich sage jetzt mal 70-75 oder auch mehr Prozent. Und auch relativ stabil. Also insofern muss man sich an der Stelle nicht so viele Sorgen machen, weil diese Unterstützung da ist.
Also die Demokratie an sich als Staatsform
Richtig.
Steht nicht zur Debatte.
Richtig, so ist es. Was jetzt die Zufriedenheit angeht mit dem konkreten Funktionieren der Demokratie in Deutschland, ist es tatsächlich richtig, dass wir jetzt im Moment, und das spiegelt ja der Deutschlandmonitor oder auch andere Umfragen wider, in einer Situation sind, wo die Zufriedenheit abgenommen hat, ganz klar abgenommen hat. Und zwar auch quer. Also das ist sowohl in Westdeutschland der Fall als auch in Ostdeutschland, also in Gesamtdeutschland.
Können Sie sagen, wer unzufrieden ist? Sind es ganz bestimmte Gruppen in Deutschland, in Ost und West, wo diese Unzufriedenheit besonders groß ist mit der Demokratie? Jetzt sagen wir es nochmal so, wie sie tatsächlich auch funktioniert.
Ganz gut festmachen kann man das, wenn man sich die Anhängerinnen der unterschiedlichen Parteien anschaut. Also ich gehe jetzt nicht auf Ost-West erstmal ein, sondern auf die ParteienanhängerInnen. Und da kann man sehr klar sehen, dass besonders unterdurchschnittlich die Zufriedenheit bei denjenigen liegt, die entweder keine Partei gewählt haben, also die angeben, ich stehe keiner Partei nahe, die den Linken nahestehen und am allerwenigsten sind zufrieden diejenigen, die der AfD nahestehen. Also die Unterschiede zwischen diesen drei WählerInnengruppen und denjenigen, die die Mainstream-Parteien, will ich sie mal nennen, wählen, die sind schon sehr groß.
Nun die Frage, warum im Osten die Unzufriedenheit größer als im Westen, das ist ja auch keine Momentaufnahme, denke ich mir. Haben Sie sehen Sie ein Erklärungsmuster dafür? Ist das eine Unzufriedenheit, die seit Jahren, vielleicht seit Jahrzehnten anhält?
Ganz grundsätzlich muss man in der Tat sagen, also wenn man sich die Zahlen anschaut über die Zufriedenheit mit dem konkreten Funktionieren, dass diese Zahlen immer schon niedriger waren als für Westdeutschland. Und insofern ist das jetzt auch keine Besonderheit, dass jetzt im Moment die Zahlen wieder abgenommen haben in Ostdeutschland, weil sie eben auch in Westdeutschland abgenommen haben. Das heißt, diese Wellen, diese Schwankungen, diese Konjunkturen bewegen sich relativ gleichmäßig zwischen Ost und West.
Stichwort Unzufriedenheit. Wer ist unzufrieden? Alexander Moritz, lässt sich das auch nochmal deutlich machen? Geht es auch um, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, soziale Schichten? Sind die, die weniger Geld haben, auch eher unzufrieden, zum Beispiel in Sachsen?
Von den Befragungen, dem Deutschlandmonitor, aber auch zum Beispiel Nachwahlanalysen von der Bundestagswahl, ist das wohl so? Also beispielsweise die AfD hier in Sachsen hatte die größten Zustimmungen bei der Bundestagswahl unter der Gruppe der Arbeitslosen, aber auch der Arbeiter, also Menschen, die kein besonders hohes Einkommen haben. Und ich denke, was ja auch wichtig ist zu verstehen, ist, wir haben auch ein Problem mit der Output-Legitimation, also das, was die Demokratie leistet oder zu leisten verspricht, also ein Wohlstandsversprechen, ein Versprechen, es geht allen besser, das funktioniert hier in Ostdeutschland zumindest nicht so gut wie in Westdeutschland. Und bei den steigenden Energiepreisen ist die Frage, ob es in Zukunft überhaupt noch funktionieren wird oder ob wir nicht Wohlstandsverluste sehen. Weil wir sehen ja 30 Jahre nach der Wiedervereinigung immer noch, das Vermögen ist sehr ungleich verteilt. Menschen im Osten haben weniger Vermögen in den Familien. Sie verdienen immer noch weniger als im Westen. Das heißt, sie haben auch weniger Möglichkeit, Vermögen aufzubauen. Und deswegen sind auch diese Existenzängste, die wir jetzt bei vielen Menschen, bei Unternehmen sehen, auch deutlich größer als im Westen. Dementsprechend ist der Druck verständlicherweise, denke ich, auch größer, ohne zu negieren, dass es natürlich eben vor allen Dingen dann die Rechten sind, Rechtsextreme, teilweise auch Parteien, die versuchen, das auszunutzen.
Vielleicht kann ich hier noch ergänzen, Herrn Lorenz, weil wir eben ja auch schon gesprochen haben über die unterschiedlichen Vorstellungen von Demokratie. Und das passt hier jetzt ganz gut, denn wir wissen tatsächlich, dass es bestimmte BürgerInnen gibt, auch gerade in Ostdeutschland, die eben die höhere Erwartungen haben an den Staat und weil Herr Lorenz gerade sagte, Output, Legitimation, also eine höhere Erwartung an das Output. Das heißt, das ist ein Verständnis von Demokratie, das eher Politik als Kümmerpolitik sieht, also der Staat als Kümmerer, der Staat, der sorgt, der fürsorgliche Staat. Und diese sehr hohen Erwartungen, die sich eben aus der Sozialisation und aus der Entwicklung auch geschichtlichen Entwicklung ergeben als postsozialistische Gesellschaft, die haben eben andere und höhere Erwartungen, wie gesagt, an den Staat und an die Demokratie dann auch runtergebrochen. Und das kann dann auch schneller enttäuscht werden, diese hohe Erwartung.
Frau Kneuer, vielleicht können wir das auch Frau Uhlemann sehr konkret fragen. Ich habe zum Beispiel in einem Interview mit einer Politikwissenschaftlerin den Satz gelesen, ein Teil der Bevölkerung sieht den Staat als reine Dienstleistungsorganisation. Frau Uhlemann, ist das so? Gibt es so eine Dienstleistungserwartung auch an Sie als Oberbürgermeisterin von Niesky?
Die gibt es schon und das nehme ich mir auch gerne an. Ich bin Dienstleister für den Stadtrat, für die Bürgerinnen und Bürger in vielen, vielen Angelegenheiten. Aber erstaunlicherweise, das, was Sie eben ansprachen, Frau Kneuer, die Erwartung, dass der Staat der Kümmerer ist, die Bürgermeisterin, die Kümmerin. Ja, in der Rolle wird man wahrgenommen, aber erstaunlicherweise war für mich auch eine ganz verwunderliche Erkenntnis. Während des Wahlkampfs habe ich sicher Visionen gezeigt und gezeichnet, die ich mit dieser Stadt habe. Aber ich habe eigentlich keine Versprechung gemacht, dass das und das und das passieren wird. Das Wichtigste, was ich getan habe, ich war wirklich vor Ort, ich war anwesend, ich habe zugehört, ich habe mir meine Zeit wirklich genommen, um mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Und das schafft das Vertrauen. Vertrauensbildung ist wirklich miteinander ins Gespräch kommen und sein. Das fällt mir mit einer kleinen Kommune hier mit 10.000 Einwohnern natürlich leichter als in einer größeren Stadt. Mhm. Hier kann ich wirklich präsent sein als Bürgermeisterin. Und sichtbar, ob ich durch die Stadt fahre, ob ich zum Mittagessen fahre, ob ich grüße, das reicht manchmal schon. Und das schafft dieses eher diffuse Vertrauen. Und im Gespräch kann man auch immer wieder ausräumen, was kann eine Stadt tatsächlich leisten? Wo sind meine Kompetenzen als Kommune? Wo liegen die Kompetenzen am Ende woanders? Und dann wird das Erwartungsbild auch zurückgeschraubt. Und dann gibt es Verständnis und Vertrauen. Also es hat hier das Zuhören erstmal ausgereicht. Ich muss natürlich liefern, ne? Man möchte Entwicklung sehen für die Stadt, aber ich bin da nicht alleine der einzige Kümmerer, der hier zur Verantwortung gezogen wird. Das habe ich so nicht wahrgenommen.
Sabine Metzger aus Sievershausen ist jetzt am Telefon. Frau Metzger, wir haben nur noch gut anderthalb Minuten. Also insofern müssen wir es vielleicht kurz machen und nach den Nachrichten dann auch weiterführen. Vielleicht fangen Sie einfach schon mal an mit Ihren Anmerkungen.
Ja, also ich finde das Thema super schön und es liegt auch voll in der Luft. Und ich bin also persönlich aus meiner Haltung heraus ein Mensch, der in diese Demokratie mit ihren aktuellen Ausprägungen, auch den Herausforderungen, die wir jetzt aktuell hier haben, alle zusammen mit Vertrauen rangeht. Und zwar leite ich das daraus ab, dass wir ja einen grundgesetzlich verankerten Staatsaufbau haben mit einer freien Presse, mit solchen hochwertigen Verankerungen, die uns eigentlich ganz viel Sicherheit geben, dass wir grundsätzlich alle eigentlich vertrauen könnten, dass das individuell unterschiedlich ist, mag angehen, aber bei mir ist es so und ich habe das persönlich auch so erlebt. Also ich selber vertraue diesem System, was wir haben und daraus leite ich auch ab, dass ich nicht an jeder Ecke Kritik hochkochen lasse. Natürlich habe ich Kritik. Ich habe Kritik zum Beispiel an dem Costco-Deal, der gerade läuft. Aber die Dinge werden ja auch, sie sind ja im Laufen bei uns und sie sind transparent. Und wir können alle verfolgen über die Presse, was passiert. Und eigentlich geht nichts unter der Tischdecke durch. Und dadurch kann ich auch wirklich sagen, ich weiß, was läuft. Ich bin transparent informiert. Ich habe Vertrauen. Und daraus...
Ja. Frau Metzger, wir machen es so. Wir rufen Sie nach den Nachrichten auf jeden Fall nochmal an, damit Sie auch die Antworten natürlich auch mitbekommen. Stichwort Vertrauen habe ich mir auf jeden Fall aufgeschrieben. Ich möchte aber noch Alexander Moritz danken, DLF-Korrespondent in Sachsen, der uns so die politische Stimmung im Freistand hier auch vermittelt hat. Herzlichen Dank dafür. Und wir werden nach den Nachrichten über die Unzufriedenheit und die Frage, wie kann das Vertrauen in die Demokratie verbessert werden, werden wir fortführen. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie sich an der Sendung beteiligen wollen. Und wir melden uns zurück mit der Sendung Agenda im Deutschlandfunk. Zunehmende Unzufriedenheit. Wie kann das Vertrauen in die Demokratie gestärkt? Wie kann es verbessert werden? Darüber reden wir bis 23:30 in dieser Sendung mit Katrin Uhlemann. Sie ist die Oberbürgermeisterin von Niesky in Sachsen und mit der Politikwissenschaftlerin und Demokratieforscherin Professor Marianne Kneuer. Sie ist Professorin für Systemvergleich an der TU Dresden. Und hier noch einmal die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie uns Ihre Meinung sagen wollen, mitdiskutieren wollen. 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben eine Mail und zwar an agenda@deutschlandfunk.de. Frau Metzger, Sie sind wieder in der Leitung mit dabei.
Danke. Ja. Soll ich noch was sagen jetzt gerade aktuell?
Oder? Nee, Sie haben ja das Stichwort Vertrauen schon auch angesprochen. Ja. Und das würde ich vielleicht doch, was mich noch interessieren würde, ist, woher kommt denn dieses Grundvertrauen in die Demokratie und auch in die anscheinend, die die Politik in Deutschland demokratisch gestalten?
Ja, es liegt daran, dass ich Jura studiert habe, wenn wir ehrlich sind, und daher das System sozusagen aus ganz vielen Aspekten heraus kenne. Das heißt, ich habe natürlich ein sehr weitreichendes Verständnis. Ich habe auch eine sehr, sehr gute Wahrnehmung für die Presse und auch für die Medizin. Und ich sehe zum Beispiel, dass wir wirklich an so vielen Stellen so gut versorgt sind. Wir können uns wehren über die Justiz. Wir können, wenn wir krank sind, werden wir versorgt. Wir haben echt ein super tolles System. Das funktioniert leider nicht immer perfekt. Und auch sogar, dass ich sogar so schlecht manchmal, dass ich mich ärgere und richtig ärgere und dann denke, da ist was richtig schief gegangen gerade. Aber es wird auch gefixt irgendwie. Das wird erkannt. Es dauert manchmal sehr lange. Ist auch ein zähes System. Aber im Prinzip ist es ein gutes System. Und es ist vielleicht eins der sehr guten dieser Welt.
Ich
finde, das ist ein Schatz, den wir haben.
Ja, danke erstmal für diese ja wirklich sehr positive auch Einschätzung und Einordnung. Frau Uhlemann, dieses Grundvertrauen, von dem Frau Metzger da gerade gesprochen hat, ist Ihnen das auch entgegengebracht worden und wird es Ihnen heute als Oberbürgermeisterin auch entgegengebracht, also auch jenseits des Wahlkampfes?
Davon kann ich ausgehen und das merke ich auch jeden Tag. Das merke ich, wenn ich draußen bin, mit den Bürgern im Gespräch bin. Das merke ich, wenn ich Bürgersprechstunde habe. Das ist zu merken, wenn wir im Stadtrat diskutieren. Da gibt es ein Grundvertrauen, aber es gibt schon auch eine Art Grundskepsis, die man hier der Politik entgegenbringt. Also das würde ich auf gleicher Ebene eigentlich auch so benennen und bewerten.
Geht es um die Politikerinnen und Politiker oder geht es um die Politik und damit vielleicht auch die Ergebnisse, die Politik produziert?
Also eher über die, eher gegenüber den Ergebnissen, die Politik produziert. Und ich würde das eher den mangelnden positiven Erfahrungen zuschreiben. Und das, was ich eingangs vor den Nachrichten schon erwähnte, dass es für viele etwas Neues war, dass eine Bürgermeisterin oder Kandidatin tatsächlich draußen ist und mit den Bürgerinnen und Bürgern im Gespräch ist. Und das setze ich jetzt auch weiter fort
in
einer recht hohen Intensität.
Entschuldigung, das wundert einen ja sehr. Ich meine, knapp 10.000 Einwohner in Niesky und Sie sagen, die Stadträte haben auch zum ersten Mal mit den Menschen auf der Straße gesprochen. Das wundert einen ja schon sehr, dass diese Bürgernähe ja gerade auf dieser kommunalen Ebene dann doch oft auch jenseits von Niesky nicht gelebt wird.
Die Stadträte sind ja in ihrem jeweiligen Umfeld immer wieder im Gespräch, ob sie Unternehmer sind oder Händler oder in bestimmten öffentlichkeitswirksamen Funktionen. Aber wirklich ein organisiertes Dialogangebot, dass man sagt, wir sind zu einer bestimmten Zeit an dem und dem Ort und stehen zur Verfügung, das hat so nicht stattgefunden. Das waren immer eher nur zufällige Bürgerkontakte, die entstanden sind, auf Anfrage, Nachfrage.
Frau Kneuer, können Sie das aus Ihrer Sicht auch als Politikwissenschaftlerin bestätigen? Die Skepsis hat etwas mit den Ergebnissen zu tun. Da geht es ja auch viel gerade in Ostdeutschland um das Stichwort soziale Ungleichheit. Aber es hat auch was mit Politikerinnen und Politikern zu tun, die vielleicht nicht nah genug an den Menschen dran sind?
Ja, zunächst einmal zum Stichwort Politikergebnisse. Da muss man einfach auch noch einmal darauf hinweisen, dass wir uns seit einigen Jahren jetzt in einer dauerhaften Krisensituation befinden. Wir haben sogar überlappende Krisen. Das heißt also von der Corona-Pandemie, die ja immer begleitet worden ist, auch in den letzten Jahren von der Klimakrise, sind wir in den Krieg Russlands gegen die Ukraine getreten und das wiederum hat zu einer Energiekrise jetzt geführt. Das heißt also, wir müssen sehen, dass hier in Deutschland die BürgerInnen, natürlich nicht nur in Deutschland, sich jetzt seit einigen Jahren in einer dauerhaften und einer multiplen Krisensituation befinden. Was bedeutet das? In Krisensituationen sind Menschen verunsichert. Sie sind verunsichert, weil sie nicht wissen, was jetzt, wie künftige die Problemlösungen für die Zukunft aussehen können, wie ihre konkreten Probleme gelöst werden können. Und das bedeutet, dass die Erwartungen noch einmal sich an die politische Elite, an die Führung, die politische Führung, dass die Erwartungen sehr hoch werden. Das heißt, man erwartet Handlungsfähigkeit von der Regierung. Und man erwartet Führungsqualitäten und das Ganze optimalerweise begleitet mit einer Kommunikation, die eben den Bürgerinnen auch erklärt, warum welche Schritte jetzt getan werden sollten oder müssen. Das heißt, es ist auch noch einmal eine andere Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden. Und was wir feststellen können, ist zum Beispiel, dass 2020 in der Corona-Krise plötzlich das Vertrauen in die Regierung und in viele Institutionen nach oben geschnellt ist. Das heißt, 2020 können wir ganz gut beobachten, dass das Vertrauen gewachsen ist in Deutschland, in die Bundesregierung, in die Landesregierungen, in die kommunalen Verwaltungen und andere Bereiche.
Weil schnell und in Anführungszeichen gut gehandelt wurde?
Richtig, weil die BürgerInnen das Gefühl hatten, ja, hier ist jetzt gehandelt worden, es ist in ihrer Meinung nach richtig und gut gehandelt worden und sie haben es verstanden, warum so gehandelt werden musste oder sollte. Dann konnte man beobachten, dass mit zunehmenden Nickeligkeiten und Unstimmigkeiten jetzt zwischen Bund und Ländern bei Problemen bei der Beschaffung des Impfstoffes und Ähnlichem, dass dann eben das Vertrauen auch wieder runtergegangen ist. Und jetzt im Moment können wir sehen, dass eben angesichts der Energiekrise und der Inflation, die ja die BürgerInnen umtreibt, auch die Zufriedenheit mit der Bundesregierung sehr stark gesunken ist. Das heißt also, das Vertrauen in die Bundesregierung ist im Moment auch an einem Tiefpunkt, können wir ja auch beobachten an den Umfragen. Man ist unzufrieden mit der Bundesregierung, man ist unzufrieden mit Bundeskanzler Scholz. Und auch hier muss man sehen, auch da nochmal der Hinweis, wir sind in einer neuen Situation mit dieser Bundesregierung. Wir haben eine Drei-Parteien-Koalition und das birgt noch einmal ganz andere Dynamiken, sprich Spannungen und Gegensätze innerhalb der Regierung, die dann auch in Blockaden enden können, wie wir jetzt gesehen haben bei der Frage der Laufzeit der Atomkraftwerke oder jetzt bei der Beteiligung am Hamburger Hafen. Und das ist genau das, was BürgerInnen in einer Krise natürlich gar nicht erwarten, also, beziehungsweise abstrafen.
Also das heißt, was ich hier mitnehme, Frau Kneuer, ist, Politiker, Politikerinnen werden gemessen, auch natürlich werden an Leistung gemessen und sie werden daran gemessen, dass sie in der Lage sind, das auch zu erklären, ihre Politik auch zu erklären. Das ist ja oft auch eine Kritik, zum Beispiel am Bundeskanzler Olaf Scholz, dass ihm das nicht so gut gelingt. Frau Metzger, herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Ich gehe nämlich direkt weiter. Patrick Mommerz ist am Telefon. Herr Mommerz, guten Morgen.
Guten Morgen, Iron, ich grüße Sie.
Gibt es bei Ihnen auch dieses Grundvertrauen, was wir gerade von Frau Metzger gehört haben, in die Demokratie und in auch die demokratisch Handelnden oder eher Skepsis?
Also ehrlich gesagt, eine gewisse Skepsis ist dabei. Ich bin deutscher Bürger und habe natürlich ein Grundvertrauen in unsere Demokratie. Bin mir aber nicht mehr so sicher, weil die Politik, die in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer weiter forciert worden ist, eigentlich basierend war auf wirtschaftlichem Wachstum und nicht auf das Belangen der Menschen. Und das ist so der Punkt, wo mein Vertrauen oder etwas, na, wie soll ich sagen, einknickt.
Also das passt für Sie nicht zusammen, weil man könnte ja denken, wirtschaftliches Wachstum bedeutet ja auch für jeden Einzelnen die Chance auf ein Stück mehr Wohlstand. Den Zusammenhang stellen Sie so nicht her?
Doch, wenn Sie das so sagen, natürlich ist da ein Zusammenhang. Nur ich sehe, dass der Wohlstand auf so vielen Schultern liegt, beziehungsweise dieses Wachstum auf so viele Schultern verteilt wird, die das nach und nach nicht mehr tragen können und wahrscheinlich auch wollen, weil der Großteil der Leute, die davon profitiert, haben halt wahrscheinlich mehr davon und der geringste Teil, der davon profitiert, naja, die gucken dann auf Deutsch gesagt in die Röhre, wie man es jetzt sieht bei der Energiepolitik zum Beispiel, Verteilungen etc. etc.
Das heißt also, für Sie geht es auch um dieses Stichwort, das taucht übrigens ja auch im Deutschlandmonitor auf, soziale Gerechtigkeit. Das wäre für Sie so ein Stichwort, dass ja, genau, wenige viel bekommen und die Mehrheit sich mit weniger oder mit wenig zufrieden geben muss.
Genau, so sehe ich das. Also das ist für mich einer der Punkte, die mich auch schon in meinem Interesse für die Politik seit Jahren, Jahrzehnten eigentlich umtreibt, dass ich das Gefühl habe, dass wir immer weiter den sozialen Aspekt, die soziale Idee unseres Staates immer mehr verlieren oder nicht mehr beachten. Und das zu einer, ja, zu einer Politik führt, wie wir sie dann auch sehen, ne, mit Beteiligung in den Landtagen der AfD und Politik, die dann sehr populistisch dann auch langsam wird. Das kann Angst machen.
Danke für Ihren Anruf, Herr Mommerz. Ich gebe das direkt mal weiter. Vielleicht Frau Kneuer direkt auch mal an Sie. Stichwort soziale Gerechtigkeit. Das Gefühl, da kommen viele zu kurz. Das Soziale geht verloren, hat Herr Mommerz gerade gesagt. Findet sich das wieder auch in den Umfragen, die Sie kennen?
Ja, also das ist kein unbedingt verbreitetes Gefühl. Also zumindest nicht eines. Also es ist auf jeden Fall immer da. Also das Thema soziale Gerechtigkeit ist natürlich ein wichtiges und das kann man auf jeden Fall bestätigen. Aber dass es jetzt das Thema ist, was sozusagen eine Art von Vertrauensverlust hervorruft, würde ich so nicht sehen. Und auch das Stichwort Populismus, da muss man auch vielleicht dann doch nochmal sagen, um das in das große Bild zu setzen. Wir sind hier in Deutschland natürlich, was jetzt Populismus angeht, im Vergleich zu anderen europäischen Ländern natürlich immer noch in einer wirklich sehr, sehr vorteilhaften Situation oder besseren Situationen als andere. Schauen wir auf Frankreich, schauen wir auf Italien jetzt. Ja, wir haben eben diesen Prozentsatz auch an unzufriedenen und nicht mehr bei den Mainstream-Parteien vorfindlichen WählerInnen. Aber das ist weiterhin, das muss man eben auch einfach mal sagen, eine deutliche Minderheit.
Mhm. Frau Kneuer, ganz kurz nur, um es auch nochmal einzuordnen. Politik ist kompliziert. Ich meine, wenn man sich das jetzt mit der Energiepreisbremse dann anschaut zum Beispiel, dann sieht man, wie komplex das zum Beispiel auch ist. Ist das etwas, was schwer vermittelbar ist und wo Populisten dann vielleicht mit einfachen Antworten zumindest den Eindruck vermitteln, eigentlich müsste es viel schneller und viel unkomplizierter gehen?
Ja, das ist natürlich richtig. Demokratie ist komplex, Demokratie ist kompliziert und sie wird jetzt nicht einfacher. Also sie ist ja auch in den letzten Jahren eher komplizierter geworden. Es ist sehr schwierig für BürgerInnen, diese ganzen vielen Ebenen von der globalen über die nationale bis hin zur kommunalen eben auch entsprechend mitzuverfolgen. Aber nochmal, wir sind ja auch jetzt gerade, das dürfen wir einfach nicht vergessen, in einer Krisensituation. Insofern spielt das natürlich schon eine deutliche Rolle, auch für die Regierungen natürlich. Das muss man muss jetzt vielleicht auch mal auf der anderen Seite sehen. Im Moment ist es für Regierungen allenthalben das New Normal, sozusagen Krisenbewältigung zu betreiben.
Am Telefon ist Elisa Nahloch. Frau Nahloch, guten Morgen.
Ja, guten Morgen, hallo.
Pädagogische Leitung beim Stadtjugendring in Aschaffenburg. Und wir haben Sie angerufen, weil Sie uns etwas zu unserer Fragestellung, die wir auch mit dieser Sendung verbinden, auch sagen können. Wie kann das Vertrauen in die Demokratie verbessert? Wie kann es gestärkt werden? Erzählen Sie erstmal grundsätzlich, wie kommt der Stadtjugendring Aschaffenburg auf die Idee zu sagen, wir müssen da etwas verbessern mit Blick auf unsere Demokratie?
Ja, wir sagen, wir brauchen Beteiligung von Anfang an. Also wir fangen da bei den Kindern und Jugendlichen von 14 bis 27 Jahren an, das durch den Stadtjugendring schon gegeben ist, durch die Arbeit. Wir konnten aber bei dem Projekt von dem Bundesprogramm Demokratie leben eine Förderung bekommen für 2 Jahre und konnten ein Projekt Hotspot Demokratie für 2 Jahre in Aschaffenburg mit Jugendlichen organisieren und dadurch praktische Elemente in die sogenannte Schwere, was auch eben gerade gesagt wurde, die schwere Demokratie oder die schwere Politik zu verstehen, einfach nahbarer für Kinder und Jugendliche machen.
Warum ist es aus Ihrer Sicht wichtig, dass schon Kinder, dass schon Jugendliche Demokratie erfahrbar, erlebbar, dass sie das erlebbar machen für Kinder und Jugendliche?
Ja, wir sagen, Demokratiebildung muss immer wieder von Neuem gelernt werden und da fangen wir wirklich bei den Kleinsten an. Es braucht zeitnahe Prozesse. Also wenn du von Anfang an lernen kannst, dich einzumischen, mitzumischen und laut zu werden, das ist auch unser Motto gewesen, dann kannst du sagen, ja, ich gehöre dazu. Ich kann etwas bewegen. Ich kann Beteiligung nicht nur sehen oder hören, sondern ich bin selbst im Prozess dabei. Und durch diese praktischen, nahen Erkenntnisse mit den Jugendlichen, die wir machen konnten, war es klar, dass es immer wieder gemacht werden muss in allen Altersgruppen. Also wir waren.
Machen Sie es mal konkret, genau. Ja. Also ich finde schon schön, Sie haben gesagt, Hotspot Demokratie, das ist dieses Projekt. Wie erfahren Jugendliche Demokratie? Wie machen Sie das, dass das erlebbar, spürbar wird für Sie?
Wir waren, haben leider auch zur Pandemie angefangen, aber dennoch konnten wir dank der Schulen, muss man dann sagen, weil die Jugendtreffs, also es hat leider die Kinder und Jugendlichen ja am meisten getroffen, hatten ja am längsten zu, konnten wir in den Schulen politische Projekte durch Workshop-Einheiten durchführen. Und wir haben immer angefangen mit einem Basic-Workshop. Wir haben direkt die Kinder und Jugendlichen gefragt, was sind eure Wünsche, was sind eure Themen? Also auch wirklich, das sind all die Sachen, die auch wir Erwachsenen haben, ne? Zukunftsängste, wir haben kein Vertrauen mehr, wir können ja eh nichts bewegen. Und genau da haben wir angesetzt, sind aber auch durch bestimmte Themen wie zum Beispiel Vorurteile, Rassismus, Geschlechterrollen und ganz klar Themen, die die jungen Leute gerade jetzt durch Fridays for Future, die Bewegung auch noch mal mehr interessiert, Klima, verändert die Welt und was passiert gerade. Die haben wir einfach thematisiert, haben dort praktische Übungen mit ihnen gemacht und daraus sind verschiedene Einheiten entstanden, die wir dann auch präsentieren konnten. Aber auch Thema Inklusion, haben Inklusionsspaziergänge gemacht, wie barrierefrei ist denn unsere Stadt, haben das Grundgesetz neu verrappt, also haben einen Rap draus gemacht. Oder eine Graffiti-Wand zum Thema Frieden, also Krieg in unseren Ländern bedeutet nicht Krieg in unseren Herzen. Das waren in einer Berufsintegrationsklasse mit vielen Geflüchteten aus verschiedenen Ländern, die gesagt haben, wir wollen zeigen, wir sind jetzt hier, wir bewegen etwas und wir wollen Frieden haben. Also auch passend natürlich, leider auch, als dann der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, war das ganz klar für die jungen Menschen, wir müssen da was dagegen bewegen und haben dann auch mit verschiedenen Jugendverbänden dank des Stadtjugendrings eine Art Friedenskundgebung gemacht und haben da ja gezeigt, was es heißt, zusammen. Und vor allem die Jugend kann auch etwas bewegen.
Also ganz unterschiedliche Projekte. Das, was ich verstanden habe, Frau Nahloch, es ging erstmal darum, das war ja und spielte in dieser Sendung auch eine Rolle, dass Jugendliche mit ihren Themen überhaupt mal wahrgenommen, gesehen werden. Was sind eure Anliegen, was sind eure Themen? Nun haben Sie, so habe ich das verstanden, ja auch wahrscheinlich Lösungsoptionen auch entwickelt. Sind die eingeflossen? in die, die, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, professionell Politik in Aschaffenburg machen? Oder ist dieses Projekt dann doch am Ende unter sich geblieben?
Also ich muss sagen, wir haben da in Aschaffenburg schon die Möglichkeit, mit den StadträtInnen zu sprechen. Wir haben die Möglichkeit, durch das Jugendparlament in der Stadt Aschaffenburg auch den jungen Menschen, die nicht im Parlament arbeiten, im Jugendparlament, ihnen aber auch die Wünsche und Anregungen der jungen Menschen weiterzugeben. Aber wir lernen natürlich mit den Jugendlichen zusammen. Die Prozesse sind sehr langwierig, sie dauern. Also wenn wir überlegen, wie ich meine, der Jugendring in Aschaffenburg, wir haben schon immer, sind immer beteiligt in der politischen Bildung und machen auch viel mit den jungen Menschen. Und wenn wir dann merken, so Prozesse dauern 10 Jahre, dann sind die Jugendlichen halt nicht mehr 20 oder 18. Also das ist dann natürlich dann rum. Und deswegen fordern wir immer wieder zeitnahe Prozesse. Also das wünschen wir uns natürlich, sind doch aber immer in guten Kontakt. Gott sei Dank hier in Aschaffenburg ist das möglich, mit den politischen aus dem Stadtrat, mit dem Oberbürgermeister und können da unsere Anregungen weitergeben. Aber okay, ich sage jetzt mal, es sind erstmal Anregungen und da der Prozess durch verschiedene Gruppen erstmal durch muss, dauert das Ganze zu lange. Aber das ist für uns der größte Wunsch. Es muss einfach partizipativer auf jeden Fall noch mehr werden und es muss einfach zeitnahe Prozesse sein. Also es muss einfach viel schneller die Ideen, die Kinder und Jugendlichen erfüllen, wenn sie auch weiter agieren sollen, wenn sie auch in die Politik sollen, sag ich mal, oder auch wählen. Also für uns ist ja erstmal der Ansporn, sie sollen eine Stimme abgeben, sie sollen auch mal wählen, ob es jetzt Landtag, Kommunalwahl oder Bundestag ist. Wenn sie das machen sollen und da beteiligt werden sollen, dann sollen sie auch erstmal gehört werden in der eigenen Stadt. Und das ist so unser Wunsch.
Man spürt, wie sehr sie dafür brennen, dass Demokratie erlebbar wird, dass auch das Vertrauen damit auch in die Demokratie gestärkt wird. Herzlichen Dank dafür, dass Sie uns das aus Aschaffenburg erzählt haben. Dankeschön.
Sehr gerne. Vielen Dank und eine gute Demokratie weiterhin.
Danke, Dankeschön. Ins Studio gekommen ist meine Kollegin Dörte Hinrichs. Dörte, viele Anrufe, viele E-Mails, die wir derzeit zum Thema Vertrauen in die Demokratie bekommen?
Ja, auf jeden Fall. Das scheint die Hörer sehr zu bewegen. Von Resignation bis Zufriedenheit reicht das ganze Spektrum. Viele Aspekte werden angesprochen. Ganz konkret Stichwort soziale Ungleichheit. Eine Diplompädagogin hat uns geschrieben aus Hannover. Sie sei unzufrieden. Es gibt soziale Ungerechtigkeiten, Ungleichheiten bei der Bildung, bei gesellschaftlichen, finanziellen Themen und meint, das wäre ein wichtiger Punkt. Bürger müssten viel stärker einbezogen werden. Das ist Tenor bei ganz vielen Hörerinnen und Hörern. Aber auch das Verhalten der Politiker. Das sorgt immer wieder für Unmut. Stichwort Andreas Scheuer, der ohne Auswirkungen Geld verbrennt. Das kommt mehrfach, dieses Beispiel. Unsummen, die bei der Maut eben verschleudert wurden. Das stärkt natürlich nicht die Glaubwürdigkeit. Alle sollen sparen, nur die da oben nicht, meint Silvia Patzler. Das schreiben eben viele Hörerinnen. Und auch was die Sichtbarkeit von Politikern betrifft, stößt es auf Unverständnis, wenn man so oft leere Parlamente sieht, meint ein Hörer. Auch die Abgeordneten selber und die großen Parlamente sorgen für Unmut. Also das kann doch gar nicht sein. Warum wird das Parlament immer größer? Warum zahlen die auch keine Beiträge in die Rentenkasse? Ist ein Stichwort, was gekommen ist. Und ein ganz wichtiges auch noch der Lobbyismus. Also dass der so stark ist, dass Lobbyisten offensichtlich die Politik mitbestimmen, ganz viel Einfluss haben. Ein Hörer schreibt uns aus Landau aus der Pfalz, Rolf Gebert, er war 42 Jahre in einer Volkspartei Mitglied, zieht sich jetzt resigniert zurück. Ein ganz junger Mann, Jonas Kressler, 24, Student aus Dessau in Sachsen-Anhalt, schreibt, er ist auch unzufrieden über diesen Lobbyismus und meint, mit einem Lobbyregister, mit strikteren Regelungen würde man hier viel mehr Vertrauen und Transparenz sorgen. Anderes Stichwort sind die Medien. Welchen Einfluss haben sie auch auf die Demokratie? Da heißt es denn, dass es durchaus auch die Medien etwas zur Demokratiezufriedenheit beitragen können, indem sie Prozesse der demokratischen Entscheidungsfindung nicht permanent als Streit, Konflikt oder Koalitionsbruch wahrnehmen. Das schreibt uns Beate Erdmann zum Beispiel.
Okay, einige Stichworte, das werden wir vor den Nachrichten nicht schaffen. Frau Uhlemann, was wir vielleicht nochmal schaffen, Bürger wollen einbezogen werden. Das haben wir ja gerade auch von Kindern, von Jugendlichen aus Aschaffenburg gehört. Geht das zum Beispiel in einer Stadt wie Niesky? Versuchen Sie das, probieren Sie das?
Das versuchen wir auf ganz verschiedene Art und Weise. Und auch in der Art und Weise der Formate und auch in der Ansprache von bestimmten Zielgruppen. Wir haben ebenfalls eine Initiative Jugend entscheidet, wo wir Jugendliche einbinden in Entscheidungsprozesse und hier mit Unterstützung der Hertie-Stiftung sozusagen wirklich organisiert und strukturiert in die Schulen gegangen sind, eine Stadtratssitzung sozusagen simuliert haben und die Jugendlichen also bestimmte Ideen eingebracht haben und dort darüber entschieden haben. Das werden sie dann vorstellen im richtigen Stadtrat. Und dann werden wir einige Vorschläge der Jugendlichen dann am Ende auch beschließen. Und vielleicht ist es dann auch ein Jugendbudget. Es gibt ja das Bürgerbudget in manchen Städten. Wir haben sowas nicht, aber vielleicht ist das Jugendbudget genau eine feste Größe, wo man sagen kann, hier können wir genau die schnellen Entscheidungsmöglichkeiten schaffen, die die Kollegin aus Aschaffenburg angesprochen hat, dass sozusagen auch ein Budget verfügbar ist, wo Jugendliche schnell eine Entscheidung treffen können.
Frau Kneuer, wir haben noch eine Minute, aber trotzdem die Frage auch an Sie. Repräsentative Demokratie, auf der anderen Seite der Wunsch der Mehrbeteiligung auch von Menschen an demokratischen Prozessen. Wie könnte und wie geht das zusammen?
Ja, das ist ein ganz wichtiges Stichwort. Wir haben ja eben sehr viel über die Output-Legitimation gesprochen, aber das muss man natürlich dann auch für die Input-Legitimation nochmal thematisieren, weil die ist, da gibt es eine große Sensibilität unter den BürgerInnen ebenso für dieses Gefühl, ich möchte mich einbringen können, ich möchte gehört werden, ich möchte eine Stimme haben, ich möchte auch Einfluss haben auf die Politik. Also das ist das, was man unter Input-Legitimation versteht. Und da gibt es, wie gesagt, eine große Sensibilität. Und da bin ich ganz bei dem, was auch schon vorher gesagt worden ist. Es müssen neue Wege gefunden werden. Und die gibt es auch, diese neuen Wege, einfach BürgerInnen besser einzubeziehen, besser anzusprechen und vor allen Dingen ihnen das Gefühl zu geben und nicht nur das Gefühl zu geben, sondern sie ernst zu nehmen. Also BürgerInnen wollen auch ernst genommen werden in ihren Bedarfen und Wünschen.
Die anderen Stichworte werden wir nach den Nachrichten aufgreifen. Lobbyismus, habe ich mir gemerkt, die Sichtbarkeit von Politikerinnen und Politikern, aber auch ihr Verhalten. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Die letzte halbe Stunde der Sendung Agenda hier im Deutschlandfunk. Zunehmende Unzufriedenheit. Wie kann das Vertrauen in die Demokratie verbessert? Wie kann es gestärkt werden? Unser Thema noch bis 11:30 mit der Professorin Marianne Kneuer. Sie ist Professorin für Systemvergleich an der TU Dresden. Demokratieforscherin ist sie. Katrin Uhlemann, die Oberbürgermeisterin der großen Kreisstadt Nieski, ist auch mit in dieser Runde bis 11:30 mit dabei. Und Sie können anrufen, mitdiskutieren, Fragen stellen, Ihre Meinung sagen 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Nun haben wir, Frau Uhlemann, mehrere Stichworte auch gehört, eben von meiner Kollegin Dörte Hinrichs, die die Mails auch nochmal, die wir bisher schon empfangen haben, versucht hat zusammenzutragen. Ein Stichwort, das Verhalten der Politikerinnen und Politiker. Da geht es darum, dass Geld verbrannt wird, ohne dass das in irgendeiner Form Konsequenzen auch hat. Wie wichtig, wie entscheidend ist aus Ihrer Sicht das Verhalten der Politikerinnen und Politiker?
Ich glaube, genau das ist sozusagen auch die persönliche Erfahrung, die jeder mit Demokratie und mit Politik dann macht und daraus dann eben eher eine Skepsis oder ein Grundvertrauen dann auch mit ableitet. Auf kommunaler Ebene ist man natürlich näher dran, kann man auch mal erklären, kann man im persönlichen Gespräch auch eine ganz andere Art von Augenhöhe rüberbringen, sodass ich jetzt hier vor Ort da eigentlich keine Schwierigkeiten, Herausforderungen sehe.
Ein weiteres Stichwort, Frau Kneuer, vielleicht könnten Sie da was zu sagen, ist das Stichwort Lobbyismus. Das ist ja immer wieder der Vorwurf, ihr macht keine Politik für uns Menschen, sondern ihr vertretet da nur letztlich je nach Seite die entsprechenden Ansichten und auch die entsprechenden Wünsche auch der Lobbyisten. Ist das ein Anwurf, der immer wieder auch kommt, ein Vorwurf, der immer wieder auch geäußert wird?
Ja, das ist jetzt kein neuer Vorwurf. Das ist ein schon lang bekannter Vorwurf und der so ein Mosaikstein ist innerhalb dieser Politikverdrossenheit, die wir eben schon seit längerem ja auch kennen und beobachten. Also das ist jetzt nichts Neues.
Stichwort Medien, auch ganz wichtig angesprochen worden. Da ging es ja auch darum zu sagen, okay, stellt die politischen Prozesse, die stattfinden, stellt sie als notwendige Prozesse dar und nicht als Streit und steht die Koalition in Gefahr und so weiter. Was sagen Sie, Frau Kneuer? Sind Medien und welche Verantwortung haben Sie an dieser Stelle auch und übertreiben Sie da möglicherweise auch manchmal, um bestimmte Auflagen, wie auch immer, dann nun da auch daraus auch herausziehen zu können?
Also das Stichwort Medien ist ganz zentral und ganz wichtig. Und das Vertrauen in Medien ist genauso wichtig wie das Vertrauen in andere Institutionen. Insofern ist es auch besorgniserregend, dass wir feststellen können, dass das Vertrauen in Medien jetzt gerade auch wieder abgenommen hat. Also die Corona-Pandemie hat das in die Höhe schnellen lassen, auch den Medienkonsum in die Höhe schnellen lassen. Während der Pandemie war es für die Menschen wichtig, informiert zu werden, auch korrekt und gut informiert zu werden. Und sie haben die Medien eben auch konsumiert entsprechend. Das ist jetzt leider wieder deutlich zurückgegangen, und zwar sowohl das Vertrauen in die Medien. Ich spreche jetzt auch wieder von internationalen Trends, also nicht nur in Deutschland, sondern auch das Vertrauen in Medien und der Konsum in Medien ist deutlich zurückgegangen. Und das ist deswegen besorgniserregend, weil wir dann gleichzeitig eine andere Tendenz beobachten können. Es gibt eine selektive Nachrichtenvermeidung. Das heißt, es gibt mehr Menschen, die ganz bewusst sagen, ich möchte mir Nachrichten nicht mehr anhören, nämlich genau aus dem Grund, den Sie jetzt eben auch genannt haben. Es sind zu viele schlechte Nachrichten, das möchte ich einfach nicht mehr mir anhören. Also unabhängig jetzt davon, ob man das richtig findet oder nicht, aber das sind die Aussagen der Befragten. Und das andere, was dann passieren kann, und das ist genauso besorgniserregend, ist, dass dann die Menschen in andere Medien migrieren, also in soziale Medien oder andere Medienkanäle migrieren, die dann aber eben nicht mehr dieselbe Qualität aufweisen. Und da kommen wir in so eine Spirale rein, die ungut ist.
Also das heißt aus Ihrer Sicht nochmal zusammengefasst, eine breite Information, möglichst sachgerecht und möglichst wenig auch Themen nun aufbauschend, ist aus Ihrer Sicht grundlegend, auch damit Demokratie funktioniert und auch das Vertrauen in die Demokratie funktioniert.
Naja, also vielleicht nochmal das Stichwort Negativismus auch. Also es ist, Menschen haben zunehmend das Gefühl, Konsumenten, dass die Nachrichten, die sie eben zu hören bekommen, zu negativ oder meist eben negativ oder dramatisch oder sensationell oder sensationsheischend aufbereitet sind. Und das ist das, was vermieden werden sollte. Und da sehe ich auch auf jeden Fall die Verantwortung der Medien.
Werner Reichmann aus Werden ist jetzt am Telefon. Herr Reichmann, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich lese seit einem Jahr im Stadtrat. Das heißt, Sie haben sich entschieden, sich demokratisch, sich politisch einzubringen.
Ja, genau. Und die Motivation da war ganz sicher, dass ich versucht habe, oder dass es so kleine Dinge gab, mit denen ich ein bisschen unzufrieden war. Das war vor allem im Bereich der Mobilitätspolitik. Ja, und da bin ich dann mehr oder weniger auch ein bisschen so reingerutscht. Genau, und habe mich dann einfach kommunalpolitisch engagiert, habe meine Ideen eingebracht. Und tatsächlich ist es letztes Jahr dann bei der Kommunalwahl gelungen, dass ich einen Sitz im Stadtrat bekommen habe.
Und wie ist das jetzt nach einem Jahr Stadtrat? Haben Sie den Eindruck, Sie können Ihre Unzufriedenheit insofern einbringen, dass daraus auch dann auch eine gewisse Zufriedenheit wird, weil in Ihrem Sinne entschieden wird? Oder ist das manchmal ähnlich frustrierend, so als wenn man keine Politik machen würde?
Naja, also meine Unzufriedenheit, die entsteht nicht daraus, dass nicht in meinem Sinne entschieden wird. Ah, okay. Also das ist ja ganz logisch in einer Demokratie, dass man nicht immer seine Ideen einfach durchsetzen kann. Ich glaube, die Unzufriedenheit, die im letzten Jahr zustande oder bei mir zumindest irgendwie aufgetreten ist, ist die Art und Weise, wie Entscheidungen zustande kommen. Also, wenn ich das, darf ich darüber kurz was sagen?
Ja, klar, natürlich.
Ja. Also, wenn ich mir anschaue, das ist jetzt Kommunalpolitik, das heißt, da geht es um, sage ich mal, eher kleine Dinge, also nicht Bundespolitik, aber es geht um Dinge, die ja jeden Menschen, eigentlich jeden betreffen. Und wenn ich mir sozusagen diese Triade anschaue in der Kommunalpolitik, da gibt es den Bürgermeister oder die Bürgermeisterin, den Stadtrat und die Verwaltung. Und rundherum sozusagen gibt es dann auch noch Bürgerinnen und Bürger. Und wenn ich mir sozusagen das Machtverhältnis da anschaue, dann muss ich sagen, dass die Verwaltung doch eine sehr, sehr große Rolle spielt, die aber die einzige in dieser Triade ist, die ja nicht demokratisch legitimiert ist. Ja, also Bürgermeisterinnen werden Niedersachsen ja alle 8 Jahre gewählt, Stadtrat ebenso. Und also ich kann von Beispielen erzählen, wo es Anträge gibt, die von allen Fraktionen unterstützt werden, die aber ja einfach von Verwaltungsbeamtinnen und Beamten abgelehnt werden und deswegen, ich sage jetzt mal, verzögert oder ähnliches. Ja. Also nicht, okay. Es geht nicht darum, dass die Entscheidungen nicht in meinem Sinn sind.
Nee, das habe ich verstanden.
Darum, dass, Ja, sondern die Art und Weise, wie die halt ja. zustande kommen.
Und welche Rolle dabei, so haben Sie es auch gesagt, nicht demokratisch legitimiert, in Anführungszeichen, dann auch die Verwaltung spielt. Wir haben ja eine Oberbürgermeisterin bei uns. Vielleicht, Frau Uhlemann, könnten Sie da kurz so antworten. Es gibt ja diesen Spruch auch von Verwaltungsmitarbeitenden, die sagen, wer unter uns Oberbürgermeisterin ist, ist im Prinzip egal. Also welche Erfahrung machen Sie vor Ort in Niesky?
Ich bin ja seit Januar erst hier Oberbürgermeisterin und klar habe ich immer wieder gehört, das machen wir schon immer so oder da gibt es die Regelung XYZ. Also es ist natürlich erstmal im Grundsatz kein weit verbreitetes Denken, mal Dehnungsübungen durchzuführen, was denn tatsächlich möglich ist, trotz bestimmter Regelungen und Rahmen oder Vorgaben, die man hat. Und da bin ich in der Verantwortung, das rauszukitzeln. Und diese Rolle, die gestalte ich und die nehme ich auch ein, damit genau das eben nicht entsteht, dass man am Ende das Gefühl hat, die Macht der Paragraphen und der Beamten hat sozusagen gute Diskussionen wieder frühzeitig abgewirkt. Und das muss ich moderieren als Bürgermeisterin, als Oberbürgermeisterin, als Verwaltungsspitze. Wir sind ja nur eine kleine Stadtverwaltung ja. und da bin ich auch mit meinen Mitarbeitern im Gespräch. Und ich glaube, wir haben eine sehr konstruktive Stimmung mittlerweile entwickeln können, wo wir lösungsorientiert rangehen.
Also die Gefahr aber sehen Sie schon, dass bestimmte Anträge, so wie wir es gerade auch gehört haben von Herrn Reichmann, dann in der Verwaltung einfach versickern und so verzögert werden, dass sie am Ende dann keine Rolle mehr spielen.
Aber dieser Gefahr muss man entgegenwirken. Also da kann man was dagegen tun. Das ist und da muss man was dagegen tun.
Herr Reichmann, herzlichen Dank und wir gehen direkt weiter zu Daniel Oppold. Herr Oppold, guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Wir wollen reden über das Stichwort Bürgerbeteiligung noch einmal. Es geht um ein Projekt Losland und wir haben ja eben auch gemerkt von unseren Hörern und Hörern, die Mail, die gekommen ist, Bürgerbeteiligung ist ein ganz wesentliches, ein ganz wichtiges Stichwort auch, um die Demokratie, das Vertrauen in Demokratie zu stärken. Erzählen Sie uns, was steckt hinter dem Projekt Losland?
Ja, vielen Dank, das mache ich sehr gerne, würde aber gerne vorneweg noch einen Satz auch anschließen, um an die Analyse der Vorredner auch anzuknüpfen. Also was der Herr Reichmann gerade gesagt hat, dass es eben neben Input- und Output-Legitimation ganz wesentlich auch darauf ankommt, wie politische Entscheidungen überhaupt zustande kommen. Also wir viel stärker auch die Throughput, die Prozess-Legitimität in den Blick nehmen müssen. Ich glaube, da ist viel zu holen. Und gerade wenn eben die große Frage ist, wie wir ja die konkrete Ausgestaltung der gelebten Demokratie in unserem Land verbessern können.
Müssen diese Prozesse auch, werden ja oft nicht öffentlich auch dargestellt, müssten die auch mehr in die Öffentlichkeit rein?
Absolut. Und genau da versucht unser Projekt, beziehungsweise ja viele Projekte der Bürgerbeteiligung versuchen dort auch anzuknüpfen, diese Prozesse auszuweiten und letztendlich eine Demokratie hat ja eigentlich das Grundversprechen, dass der Bürger, die Bürgerin der Souverän im Staat ist. Aber die gelebte Demokratie ist eben hauptsächlich durch die Logik der repräsentativen Demokratie geprägt. Aber es ist nicht unmöglich und ja auch gar nicht so schwierig, eigentlich viel direktere Bezüge auch herzustellen, wo Bürgerinnen und Bürger eben unmittelbarer nicht nur entscheiden, sondern auch inhaltlich, argumentativ mitwirken können bei der Frage, welche Entscheidungen beziehungsweise welche Entscheidungsalternativen überhaupt erst in den vorpolitischen Raum kommen.
Nun verstehe ich Ihr Projekt Losland so, dass es ja gerade um das Thema Kommunalpolitik auch geht. Da lässt sich Bürgerbeteiligung natürlich sehr, sehr passgenau, auch Beteiligungsprozesse lassen sich da auch darstellen. Ich glaube, es gibt 10 Kommunen, so wie ich das verstanden habe, wo das derzeit auch praktiziert wird. Vielleicht auch mal ganz konkret, wie kann Bürgerbeteiligung aussehen, auch vielleicht auch ohne, dass man am Ende sagt, oh, da haben Bürger Zeit verschwendet und Politik entscheidet doch am Ende anders, also wo das dann auch wirklich in politische Entscheidungen auch mündet.
Genau, und das ist eben der Knackpunkt. Das ist nicht einfach, das zu machen. Bei Losland, richtig, wir unterstützen oder arbeiten mit 10 Kommunen im ganzen Land zusammen. Wir sind große und kleine Kommunen dabei im Norden, Süden, Westen, Osten. Und wir unterstützen die dabei, eben genau solche Bürgerbeteiligungsprozesse zu konzipieren, die dafür sorgen, dass nicht nur die üblichen Verdächtigen eben zu Wort kommen. Also Herr Reichmann hat es ja gerade auch schön aufgeschlüsselt, Verwaltung, Politik, Bürger im Gespräch. Aber in der Praxis, gerade auf der kommunalen Ebene, ist es halt doch so, dass immer nur eine Handvoll Leute dann tatsächlich auch die Politik mitgestalten. Und das versuchen wir aufzubrechen, indem wir vor allem ja das Modell der Bürgerräte ins Spiel bringen. Das sind zufällig gelost Bürgerinnen und Bürger aus dem Melderegister, die eben ja den Stadt- oder Gemeinderat und Bürgermeister oder Bürgermeisterin zu einer Fragestellung beraten. Und jetzt sind solche Bürgerräte ja momentan schon in aller Munde, haben ja auch auf Bundesebene schon stattgefunden. Aber die große Frage ist eben, wie werden die gut angedockt an die repräsentative Demokratie, egal auf welcher Ebene, wo sie dann stattfinden.
Ich vermute mal auch, Herr Oppold, dass die Gefahr der Frustration, wir haben es ja eben aus dem Stadtrat heraus auch gehört, unter ganz anderen Gesichtspunkten natürlich auch groß ist, wenn man merkt, okay, man hat sich auf solch einen Beteiligungsprozess im Rahmen eines Bürgerrates eingelassen und am Ende entscheidet der Stadtrat dann doch ganz anders und man hat nicht das Gefühl, dass man wahrgenommen wurde mit den eigenen Argumenten. Das ist sicherlich auch ein Balanceakt, oder?
Absolut. Genau, ja, dieses Frustrationspotenzial ist ja bei allen Beteiligten und Beteiligenden vorhanden. Also in beide Richtungen funktioniert das, dass so ein Prozess scheitern kann. Und darum ist es eben unglaublich wichtig, im Vorfeld klarzuziehen, wie so ein Beteiligungsprozess tatsächlich ja auf politische Entscheidungsfindung einwirken wird. Auch quasi das Commitment, sagt man ja neudeutsch, sicherzustellen von Seiten der Auftraggeber, in dem Fall Stadt, Gemeinderäte oder eben die Bürgermeister. Und damit ja letztendlich im Vorfeld auch schon zu antizipieren, was kommen dann für Ergebnisse raus und wie können wir dann damit umgehen. Das bedeutet dann ganz konkret natürlich auch, dass man die Verwaltung mit im Boot haben muss, die ja letztendlich dann auch oftmals diejenigen sind, die dann Dinge aufgreifen, umsetzen oder mit bestehenden Prozessen, die bereits laufen, in Verbindung bringen.
Würden Sie sagen, das Thema ist ja heute die Unterzeile, wie kann das Vertrauen in die Demokratie gestärkt werden? Würden Sie sagen, Bürgerbeteiligung, gerade auf kommunaler Ebene, ist ein ganz, ganz wesentlicher Baustein dazu?
Würde ich absolut so sehen. Genau, es geht ja darum, eben rauszukommen aus dieser Sichtweise, Politik und Demokratie ist das, was die da oben machen, und eben ja Mitwirkungsstrukturen zu verbessern, wo jeder inhaltlich mitwirken kann, wenn ein Thema für ihn oder sie eben wichtig ist. Und das eben auch unabhängig von den etablierten Strukturen, die dann ja doch eben einen hohen Zeiteinsatz erfordern. Und es ist eben vielen Leuten nicht möglich, sich so zu engagieren und sich für ein Stadtratsmandat oder ein Gemeinderatsmandat zu bewerben, geschweige denn Bürgermeister zu werden. Aber trotzdem muss es doch möglich sein, dass wir mit den Bürgerinnen und Bürgern im Gespräch sind und ihre lebensweltliche Expertise, das ist ja auch eine ganz, ganz wichtige Wissensform, die wir damit abholen für politische Entscheidungen, dass wir die einfließen lassen in politische Entscheidungsfindung.
Herr Oppold, herzlichen Dank, dass Sie uns über Ihr Projekt Losland hier berichtet erzählt haben, wo es um Beteiligungsprozesse, um Bürgerräte geht, um das Einbringen auch von Menschen in die Kommunalpolitik. Herzlichen Dank dafür. Ich habe mir noch zwei Stichworte auch aufgeschrieben, über die wir auf jeden Fall noch reden können. Frau Knoyer, vielleicht fangen wir an. Als ich das Thema im privaten Umfeld genannt habe, meinte ein Freund von mir, hör mal, ihr müsst nicht nur darüber reden, wie Zufriedenheit und das Vertrauen in die Demokratie gestärkt werden kann, sondern wie es bei denen, die Demokratie auch erleben, erhalten werden kann, weil das ist ja wichtig auch, damit die Zahlen nicht noch weiter sinken. Haben Sie eine Idee? Unterscheidet sich das von den Stärkungsprojekten, über die wir jetzt auch gerade schon berichtet haben, wenn es darum geht, Politik und das Vertrauen auch in Politik, in Demokratie zu erhalten?
Ja, zunächst einmal vielleicht das Anknüpfen an vieles, was ja hier auch besprochen worden ist, nämlich die kommunale Ebene. Also ich halte genauso wie meine VorrednerInnen die kommunale Ebene für sehr wichtig. Nicht ohne Grund spricht man ja von der Kommune als der Schule der Demokratie. Und ich glaube, dass wir gerade auch die jüngeren Menschen, die wir ja sozusagen sozialisieren wollen, als die künftigen WahlbürgerInnen auch, hier mitnehmen müssen und auch wirklich auf der kommunalen Ebene bei den jungen Menschen beginnen müssen. Also das ist auch meine Überzeugung. Und ich denke, da passiert unheimlich viel zurzeit. Das haben wir jetzt auch heute gehört, in ganz unterschiedlicher Form. Was wichtig ist, und da hat Herr Oppold auch recht, das würde ich auch sehr stark unterstützen wollen, ist, dass alles, was wir tun, also auch um mehr Bürgerbeteiligung und mehr demokratisches Verständnis zu erzeugen, muss getan werden, indem man wirklich den Prozess von vorne bis hinten denkt, um es mal so zu sagen. Denn wenn man anfängt, Beteiligungsformate zu entwickeln, die dann aber am Ende nicht umgesetzt werden oder nicht ernst genommen werden von den Akteuren,
ist die Frustration umso größer.
Richtig. Mhm. Dann ist das kontraproduktiv. Mhm. Das heißt also, wenn wir wirklich an solchen Formaten arbeiten wollen, und damit schließe ich jetzt auch nochmal ausdrücklich digitale Formate ein, denn auch da gibt es viele Möglichkeiten, muss das einfach ganzheitlich gedacht werden. Und da müssen wirklich alle Akteure auch dahinter stehen und das ernst nehmen. Und um sozusagen das Gesamtpaket auch sinnvoll zu schnüren. Was eben nach hinten losgeht sozusagen, ist wirklich, wenn an einer Stelle dann die Bereitschaft oder auch die Ernsthaftigkeit und auch die Umsetzung dann konterkariert wird. Da sollte man lieber dann gar nicht anfangen.
Frau Uhlemann, wie kann das Vertrauen in die Demokratie gestärkt werden? Aber ich habe es gerade auch gesagt, wie kann es erhalten bleiben? Das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Ist die Antwort im Prinzip gleich, was ich von Ihnen mitbekommen habe? Es geht um Präsenz auch derer, die Politik machen. Es geht um Glaubwürdigkeit. Es geht darum, haben wir im Laufe der Sendung auch gehört, Prozesse auch der Willensbildung, der Entscheidung auch transparent zu machen. Wo setzen Sie an? Wo würden Sie ansetzen?
Das Stichwort Prozess ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiges. Wir haben hier in Niesky etwas Ähnliches wie die Bürgerräte. Wir haben nämlich einen kommunalen Entwicklungsbeirat in der Gründung befindlich und werden hier auch begleitet von der Berlin Governance Plattform. Genau damit wir diese Prozesssicherheit und die Schwierigkeiten, wie setzt man sowas auf, wie denkt man das wirklich auch vom Ende her, dass am Ende wirklich keine Frustration weder auf denjenigen, bei denjenigen sich einstellt, die den Prozess aufsetzen und hoffen, dass sie darüber Meinungsbilder bekommen oder Entscheidungsunterstützung, als diejenigen, die gegen die beteiligt werden. Wir haben einen Beirat aufgesetzt und der wird sozusagen über den Stadtrat dann auch legitimiert und mandatiert, der eine Empfehlung aussprechen soll zu bestimmten Zukunftsfragen unserer Stadt. Dort werden wir Personen aus verschiedenen Stakeholdergruppen oder Interessensgruppen aus Wissenschaft oder aus Wirtschaft, aus Zivilgesellschaft und Verwaltung gemeinsam zusammenbringen und gemeinsam eine Fragestellung bearbeiten lassen. Ein paar werden auch über das Losverfahren ausgewählt. Und da sprechen wir insbesondere die demokratiefreundlichen oder demokratiewachen Menschen an, die aber genauso diese Bestätigung und das positive Erlebnis brauchen. Ich bin da wirklich neugierig, wie uns das gelingt. Wir haben zwei Stadträte, die mit diesem ganzen Prozess aufsetzen und die auch Teil des Beirates sind. Und damit ist die Verlinkung direkt in das Entscheidungsgremium, also in den Stadtrat, von Anfang an gegeben. Und durch eine klare Mandatierung hoffen wir, dass hier nichts aus dem Ruder läuft, sondern dass wirklich klar ist, diese Empfehlung, die der Beirat gibt, wird am Ende tatsächlich im Stadtrat gehört und ist Grundlage für eine Entscheidungsfindung. Mhm.
Frau Kneuer, mit Blick auf das absehbare Ende auch unserer Sendung, wie groß ist Ihre Sorge, dass diese Zufriedenheit, die wird ja beim Deutschlandmonitor anscheinend alle 2 Jahre erfragt, bei anderen auch immer zwischendurch bekommen wir auch Ergebnisse, dass diese Zufriedenheit weiter sinken wird?
Ja, wie gesagt, die Zufriedenheit das ist immer eine Momentaufnahme. Das ist etwas, was großen Schwankungen unterliegt. Insofern gibt es da viele Einflussfaktoren. Ich denke, dass, wie gesagt, die momentane Situation eine ist, in der wir so schnell nicht rauskommen werden, weil da muss man eben auch ganz klar sehen, die Inflation wird nicht so schnell beseitigt werden und auch die Energiekrise wird uns noch eine Zeit lang begleiten. Und man kann jetzt eben auch gerade bei solchen Krisen einfach nicht mit schnellen, einfachen Lösungen rechnen. Das muss man eben auch mal, also das muss eben auch deutlich sein und klar sein.
Sind wir da wieder beim Stichwort Kommunikation, also dass Politik auch deutlich macht, wir können nicht in kürzester Zeit komplizierteste Sachverhalte. Wir können sie nicht lösen. Also das auch deutlich zu machen, wo Grenzen auch von Politik und von politischem Handeln sind?
Ja, absolut. Absolut. Also die Kommunikation ist immer schon wichtig gewesen, aber wird jetzt gerade noch einmal in Krisenzeiten umso wichtiger. Das heißt, es ist ja ganz klar, dass, wie gesagt, Regierungen gerade in einem Krisenmodus auch agieren und von multiple Krisen weiterhin mit ihnen umgehen müssen. Also insofern ist die Situation, wird ja jetzt in nächster Zukunft auch nicht besser. Das muss auch einfach deutlich sein. Aber die Kommunikation gerade dann ist besonders wichtig. Das heißt, es muss BürgerInnen entsprechend auch erklärt werden. Und vor allen Dingen muss ihnen gezeigt werden, dass sie auch Teil sozusagen des Ganzen sind. Das heißt also, natürlich muss es dabei bleiben, dass BürgerInnen auch weiterhin sich einbringen können in politische Entscheidungs- und Willensbildungsprozesse. Und all das muss eben kommuniziert werden.
Frau Uhlemann, eine Minute haben wir noch, deswegen ganz kurz. Müssen Politiker keine Angst davor haben, auch den Bürgerinnen und Bürgern zu sagen, das braucht Zeit oder das kriegen wir nicht so schnell gelöst, wird kompliziert?
Das kann man stets sagen und das sollte man auch sagen, wenn es kompliziert ist. Und für mich war das Eingangsstatement von Frau Kneuer nochmal sehr wichtig. Krisen sind immer auch eine Chance, um Vertrauen aufzubauen. Und genau da würde ich also auch wirklich mit mehr Kommunikation und mehr Ehrlichkeit, auch dass Dinge komplex und kompliziert sind, für Vertrauen sorgen wollen.
Das nehmen wir als Schlusswort der heutigen Ausgabe der Sendung Agenda. Zunehmende Unzufriedenheit. Wie kann das Vertrauen in die Demokratie verbessert werden? Mit der Professorin Marianne Kneuer, die mit dabei war von der TU Dresden, und mit Katrin Uhlemann, der Oberbürgermeisterin von Niesky. Nach den Nachrichten geht es an dieser Stelle weiter mit Umwelt und Verbraucher. Das war, wie gesagt, die Sendung Agenda. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.